Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit dem amerikanischen Romandebüt von Regina Porter und zu Beginn mit einer der bizarrsten Pressemitteilungen der vergangenen Wochen. Diese hat den Büchermarkt erreicht am heutigen Mittag um 14 Uhr, gesendet von der Presseleitung der Frankfurter Buchmesse, die verkündet, ich zitiere: Die Frankfurter Buchmesse findet in diesem Jahr statt. Mit einem umfangreichen Live-Programm auf der ARD-Buchmessenbühne in der Festhalle, rund 80 Veranstaltungen im Rahmen des Bookfest City in Frankfurt und einem illustren Line-Up beim Bookfest Digital. Das ist keine Neuigkeit und tatsächlich vor allem eine Verschleierung, denn erst im nächsten Satz verkündet die Buchmessenleitung ihre eigentliche Nachricht, nämlich, dass selbst die angekündigte, deutlich abgespeckte Hallenausstellung auf dem Messegelände nicht stattfinden wird. Davon war man bis vorhin noch ausgegangen. Somit wird es auch in diesem Herbst keine Buchmesse geben, so wie bereits im Frühjahr die Leipziger Buchmesse abgesagt wurde. Und nicht, weil die Messe stattfindet, sondern weil man sich pandemiebedingt dagegen entschieden und alle Verlage wieder ausgeladen hat, spricht Buchmessendirektor Jürgen Boos in diesem Moment auch auf dem YouTube-Kanal der Frankfurter Messe live mit dem Branchenmagazin Börsenblatt. Hoffentlich drückt er sich eben dort deutlicher aus als in der dreiseitigen Pressemitteilung. Nun, Sie müssten nun keinesfalls umschalten. Unser Deutschlandfunk-Kollege Ludger Fittkau wird sich alles ansehen und mehr berichten. Heute ab 17.35 Uhr in unserem Magazin Kultur heute. Und so wechseln wir vom Büchermarkt endlich von der PR-Prosa zur echten Literatur mit einer vor wenigen Tagen erschienenen Geschichte aus Italien mit Ein Tag wird kommen von Giulia Caminito. Spätestens seit dem großen Erfolg von Francesca Melandris Roman Alle außer mir wird die Literaturszene hellhörig, wenn eine neue italienische Autorin vorgestellt wird vom Berliner Wagenbach Verlag. Das ist mal wieder der Fall, bereits jetzt mit großem Medienecho ausgelöst von Giulia Caminito, einer jungen Schriftstellerin aus Rom. Der Verlag hat bereits das Buch nachdrucken müssen und in welcher Weise es bemerkenswert ist, weiß im Folgenden Maike Albart.
Wie im Märchen landen wir in einem finsteren Wald irgendwo in Italien. Die Gegend wirkt unwirtlich. In welcher Zeit wir uns befinden, ahnt man erst nach einer Weile. Als erstes tritt ein Junge auf. Auch von einem Hund namens Cane ist die Rede.
Er stand aufrecht, mitten in dem Wald, der die Mauern des Ortes umgab. Ein dunkler Wald, wo Cane sich versteckte, wenn der Regen Blitz und Donner mit sich führte. Ein kleiner Wald, klein wie sie, die sie Nadeln im Heuhaufen waren. Die Bäume reckten ihre Blätter an den Wind. Glutheiße Luft stieg von den Feldern auf. Das Ende des Sommers klebte am Leib. Nicola, das war sein Name, zitterte und schwitzte. Angst traf ihm von der Stirn. Hier zählten die Menschen nichts, hier herrschte die Erde, denn die Erde blieb, während die Menschen fortgingen, und einer wie er, geboren inmitten der Felder mit weichen, zarten und blassen Armen, war zu überhaupt nichts Nutze.
Dieser ängstliche Nicola, so erfahren wir im Prolog des Romans »Ein Tag wird kommen«, ist durch unklare Umstände gezwungen, auf seinen Bruder Lupo zu schießen. Bildhaft und expressiv umreißt die 32-jährige Römerin Giulia Caminito, die zum ersten Mal auf Deutsch erscheint, ihren Schauplatz, gibt Auskunft über den Charakter ihrer Helden, die Jahreszeit und die Eigenarten der Gegend. Man ahnt schon, dass dort Armut und Hunger herrschen, obwohl der Vater des Brüderpaares ein Bäcker ist. Dieser Auftakt kommt daher wie ein Trommelwirbel und soll vermutlich die Spannung schüren. Er dient als Klammer, die Auflösung der Szene erfolgt rund 130 Seiten später. Caminito wirft schon auf den ersten Seiten ihres deutschen Debüts viel in die Waagschale. Einen dräuenden Tonfall, poetische Vergleiche, zahlreiche Wiederholungen, eine Fülle von Adjektiven, einen staccatoartigen Satzbau, sprechende Namen. Lupo bedeutet Wolf und scheint zum mutigen Naturell des älteren Bruders zu passen. Cane, wie der Hund gerufen wird, heißt nichts anderes als Hund, obwohl es sich bei diesem Tier ironischerweise um einen Wolf handelt, den Lupo gefunden, gezähmt und abgerichtet hat. Doch erst einmal entwirft die Autorin die Genealogie ihrer Romanfamilie, präsentiert uns den Vater Luigi und die langsam erblindende Mutter Violante, die immer wieder Totgeburten erleidet. Weil er es nicht mehr mit ansehen kann, legt ihr Luigi eines Tages den hellhäutigen Nicola an die Brust. Der Vater neigt zu Gewaltausbrüchen und der Hunger treibt den ältesten Sohn Antonio auf die Obstwiese eines Nachbarn, wo er versehentlich erschossen wird. Und dies ist noch längst nicht die letzte Tragödie dieser Familie. Die eine Tochter ist im Kloster, die zweite schwer krank.
In der Nacht, als Adelaide wirklich starb, war Nicola wach. In der Stille des Schlafs der anderen hörte er sie zum letzten Mal den Mund öffnen und schließen. Wie ein Fisch, der am Ufer des Flusses auf dem Trockenen gelandet ist, ohne zu wissen warum. Er erinnerte sich noch an sie als gesunde, die schwarzen Haare im Nacken zusammengebunden. Sie trug Schuhe, die sie für das Dorffest geliehen hatte, und sagte, sie sind mir zu eng, aber ich kann es aushalten.
Caminito reiht Unglück an Unglück und Schicksalsschlag an Schicksalsschlag, was einen seriellen Effekt hat. Die Konzentration auf zwei oder drei tiefe Einschnitte hätte den Geschehnissen größere Intensität verliehen. Einen Lichtblick inmitten des Elends bietet nur der Großvater Giuseppe, der weniger demütig ist, sondern ein Anhänger des Anarchismus. Er hatte seiner Enkelin Nella einen starken Willen eingeflößt und auch Lupo kommt ihm nach. Lupo zettelt bald Aufstände an, sogar der Priester Don Antonio fürchtet ihn. Auch da deutet sich eine düstere Vorgeschichte an, denn wieso ist Nella mit 15 eigentlich im Kloster gelandet? Die Autorin entrollt neben vielen Seitensträngen noch einen weiteren Haupterzählstrang, der mit der Entführung eines kleinen Mädchens im Sudan beginnt. Dieses schwarze Kind wird in Italien in die Obhut eines Klosters genommen und wächst zu der von allen verehrten Äbtissin Suor Clara heran, bewundert für ihr Orgelspiel. Sie bittet den Ärmsten eine Zuflucht und eben auch Nella.
Die Stille hüllte sie ein wie Samt, im Liegen, in den Türrahmen lehnend, wenn das Wasser aus den Waschschüsseln ihre Körper benetzte, im Garten gebückt, auf Bänken sitzend, mit Tinte an den Fingern. Die Stille hielt sie sicher umfasst. Das war die erste Regel, die Suor Clara Nella beigebracht hatte, die Regel der Stille. Die ersten Jahre waren die schwierigsten gewesen. Die Grausamkeit der Verbannung und Stille hatte sie ausgeschabt wie den Boden eines schon leeren Fasses. Nur noch Gerippe und Trommel. Das brachte keine hohen Töne hervor. Er starb unter den wiederholten Bewegungen.
So springt Giulia Caminito hin und her zwischen ihren Figuren, einer auktorialen Perspektive und einem Blickwinkel, der die Handlung stärker aus dem Inneren der Protagonisten heraus entspinnt, bis sie wieder mit der Draufschau operiert. Die lyrischen Vergleiche sind mitunter forciert und werden zu dicht gesetzt. Wenn alle 4 bis 5 Sätze einer fällt, verschleißt sich das Stilmittel. Luigi wendet den Teig, als wäre er aus Wolken. Nicola war in der Familie fehl am Platz, wie Blumen in einem Stall. Sein Vater hebt ihn hoch, wie einen im Keller hängenden Schinken. Die Wahrheit ist so groß wie eine Nuss. Ein Schmerz ist tief wie ein eingeschlagener Eisennagel. Dass Caminito keinen der üblichen lakonisch-urbanen Selbstfindungsromane verfasst hat, sondern ein viel schwierigeres Sujet wählt, historische Zusammenhänge aufarbeitet und in die Provinz zurückkehrt, ist allerdings äußerst sympathisch. Die Verankerung im Regionalen zählt seit jeher zu den vitalen Traditionslinien der italienischen Literatur. Caminito knüpft damit an das an, was in den vergangenen Jahren von Autoren wie Davide Longo, Michaela Murgia und Paolo Cognetti neu erprobt wurde. Was die Dramaturgie von »Ein Tag wird kommen« angeht, bekommt das Ganze aber nach und nach etwas Unorganisches. Zu Beginn wirkt es so, als würde man mehrere Romananfänge hintereinander lesen. Immer wieder schöpft die Erzählerstimme Atem, entwirft eine Szenerie und setzt neu an. Schon im Prolog mit dem Spannungszaunpfahl zu winken, ist ebenfalls riskant. Manchmal erklärt Giulia Caminito zu viel, statt auf ihre Figuren zu vertrauen. Sie wirft eine Fülle zeithistorischer Zusammenhänge auf, so als habe sie sich nicht richtig entschließen können, welche Akzente sie setzen wollte. Sollte es um den wirtschaftlichen Niedergang einer Familie gehen, weil in den Marken eine Landreform auf sich warten ließ? Oder um das Schicksal einer sudanesischen Nonne, die zur Autorität eines Klosters wird und sogar die Amtskirche in die Schranken weist? Um das Melodram eines Bruderpaares und die Geschichte des Anarchismus? Um das Frontgeschehen im Ersten Weltkrieg, den Ausbruch der spanischen Grippe? Von allem gibt es eine Portion. Oft hapert es an der narrativen Verknüpfung. Sogar Mussolini höchst selbst hat einen Gastauftritt. Für Kaliber dieser Sorte braucht es eine erfahrene Romanautorin. Und an manchen Stellen hat sich Caminito, die in Italien 2017 mit einer Familiengeschichte debütierte und mit »Ein Tag wird kommen« ihren zweiten Roman vorlegt, schlichtweg überhoben. Sie könnte zu einer markanten Stimme werden. Vielleicht würde es reichen, auf die eigenen Stärken zu setzen. Ihr Held Lupo immerhin besitzt dieses Gespür.
Michael Barth über Giulia Caminito, »Ein Tag wird kommen« aus dem Italienischen von Barbara Kleiner, Wagenbach, Berlin, 268 Seiten, 23 Euro. Und aus Italien geht es in die USA mit »Die Reisenden«, dem ersten Roman der amerikanischen Schriftstellerin Regina Porter, die als Theaterautorin bereits vielfach ausgezeichnet wurde. Ob der Roman den hohen Erwartungen gerecht wird, weiß nun Walter van Rossum.
Wie hübsch sich auf einem Stammbaum eines aus dem anderen ergibt und so ordentlich fügt. Da heiratet zum Beispiel der Feuerwehrmann Jimmy Vincent die Bibliothekarin Nancy. Noch bevor die Ehe zerbricht, zeugen die beiden einen Sohn, James Samuel Vincent. Der wird ein renommierter New Yorker Anwalt und heiratet die Lektorin Sigrid. Rufus heißt die Frucht dieser Ehe, die ebenfalls zerbricht. Rufus wird ein bekannter Joyce-Forscher, der die angehende Shakespeare-Expertin Claudia Christie heiratet. An dieser Stelle fusionieren die beiden Familien Vincent und Christie. Die Christies sind schwarz und die Vincent sind weiß. Das wäre noch heute eine ungewöhnliche Paarung. Als die beiden vor etwa 20 Jahren zueinander fanden, war das sensationell. Was Regina Porter glatt unterschlägt. Ihr Roman erzählt keine Chronik der Rassentrennung in den Vereinigten Staaten oder eine Fortschrittsgeschichte, die womöglich mit der Präsidentschaft Obamas ihren Höhepunkt findet. Ihre Geschichte verwandelt die magere, doch beruhigende Logik von Stammbäumen in ein wirres und wildes Beziehungsgeflecht.
Ich heiße Rufus Noel Vincent. Ich bin 40 Jahre alt. Neuerdings findet man mich und meine Frau dreimal die Woche im Swimmingpool unseres Wohnhauses, bei der Schwimmtherapie mit unserer Tochter Winona. Laut Winonas Therapeutin überwindet man Ängste am besten, indem man sich ihnen immer wieder aussetzt. Und wenn ich so im Wasser neben ihr herkraule, muss ich oft an Hank Kämpfer denken, den Halbbruder, den ich nicht kenne. Ich denke an meinen Vater, meine Mutter und all den Mist aus meiner Vergangenheit, den ich im Laufe der Zeit so gerne vergessen wollte. Ein kleiner Fisch, zwei kleine Fische, drei kleine Fische. Ich kann gar nicht sagen, ob ich von der Vergangenheit wegschwimme oder mit dem Kopf voran darauf zu.
Insofern geht es in diesem Buch nicht gerade ordentlich zu. In 21 Kapiteln lernen wir 34 Mitglieder der Familien Vincent und Christie kennen. Ja, es gibt sogar ein paar Figuren, die eigentlich gar nicht ins Familienalbum gehören. Die kamen nicht rein und spielten doch eine erhebliche Rolle. 34 anfänglich Zerstreute bilden nach und nach einen Zusammenhang. Von manchen erhaschen wir nur eine kurze Momentaufnahme, bei anderen zeichnen sich ganze Lebensläufe ab. Manchmal deuten sich historische Hintergründe an, der Vietnamkrieg oder die Ermordung Martin Luther Kings. Sonst verweisen die Kapitelüberschriften auf die Zeitleiste. Regina Porter will uns verwirren. Und so suchen wir manches Mal Rat bei einer Art Beziehungsskizze auf der Innenseite des Umschlags, wo sich wenigstens andeutungsweise Zuordnungen im großen Geflecht finden. Damit nicht genug. Auch die Chronologie ist aus den Fugen. In wirren Sprüngen hüpfen wir durch die 65 Jahre von 1946 bis 2010, in denen der Roman spielt. Souverän spielt Porter ein riskantes Spiel mit dem Leser. In seiner Desorientierung beginnt er, die Reisenden wie ein Krimi zu lesen, auf Spurensuche, in der Hoffnung, am Schluss das Puzzle zu vollenden. Alle Individuen, die in diesem Roman zur Aufführung kommen, haben ganz unterschiedliche Erfahrungen und sie bleiben vieldeutig. Porter bringt ihre Helden nicht auf den Punkt, erklärt sie nicht. Menschen verstehen sich in der Regel nicht besonders gut. Es gibt Schicksalsschläge, erschütternde Tragödien, doch die spitzen Schreie verhallen im Lauf der Dinge und verändern unmerklich ihren Lauf. Man findet auch keine Hauptfigur, Stammesvater oder Gottesmutter. Fragmente unter Fragmenten. Sie teilen eigentlich nur ein einziges Momentum. Sie erscheinen im Licht der hinreißenden Prosa von Regina Porter. Das aufmerksame und freundschaftliche Bewusstsein, das sie für ihre Figuren hegt, stiftet den Zusammenhang dieses Romans. Lakonie ohne Bitterkeit, Präzision ohne Schärfe, Humor ohne Witze.
Während der ersten paar Monate, die er zu Hause verbrachte, schien Eddie Christie ganz zufrieden damit, sich um seine beiden Töchter zu kümmern. Er ließ sie die Treppen hinauf und hinunter und durch das ganze Haus rennen, spielte endlos Verstecken mit ihnen. Sie erinnerten ihn an Taubenküken, kleine Vögelchen, die rasch davonflogen. Er konnte sich gut vorstellen, wie ihre Vogelärmchen zu Flügeln wurden. Er konnte sich vorstellen, wie sich die Mädchen aus den Fenstern des Backsteinhauses in die Luft erheben, wenn er sie verschreckte. Und so drehte sich Eddie, wann immer ihn eine Erinnerung aus dem Krieg befiel, von seinen Töchtern weg und suchte sich einen Winkel, wo er sich wieder sortieren konnte. Die dreijährige Claudia war es, die Eddie Christie beim Gespräch mit der Wohnzimmerwand ertappte. Sie fragte ihren Vater, mit wem er da rede. Er antwortete ihr, er durchbreche die vierte Wand.
Gezielt und kunstvoll stiftet die Autorin Unordnung. Doch nie entsteht der Verdacht, man hätte es mit einem jener postmodernen Romane zu tun, die erzählend die Rhetorik des Erzählens entlarven. Und obwohl man nichts gemein hat mit dem versoffenen Paar, das in einer Fischfabrik in Maine schuftet, nichts mit der Casting-Agentin in L.A. oder wunderlichen schwarzen Vietnam-Veteranen in Georgia. Es zieht einen unwiderstehlich hinein in die Wirren dieses Buches. Ein kleiner Selbstversuch könnte einem auf die Sprünge helfen. Man muss nur seinen eigenen Stammbaum befragen, das heißt mit Leben füllen. Wer waren all die so unterschiedlichen Menschen, die die gängige Abstammungslehre zur Familie konfiguriert? Allein die Fusion meiner Eltern, so verschiedene Individuen, so unharmonisch als Paar, liebesfern und am Ende rätselhaft verbunden. Was war mit der Großmutter, die früh ein Waisenkind wurde und in Algerien ins Internat ging? Und die andere Großmutter wuchs im vertrockneten Geist von Sacré-Cœur auf und vielleicht deshalb ertrug sie es, ihre Kinder nie lieben zu dürfen. Aber mich hat sie geliebt und ich sie. Wer war der Hausfreund, der auf so vielen Fotos in die Kamera lächelt? Was wissen wir eigentlich von unseren Nächsten und was von den Übernächsten? Geburtstage und ein paar Anekdoten oder umgekehrt. Und warum vergesse ich nicht den Bruder der Großmutter, der sonst aus allem Gedächtnis längst gelöscht ist? War wohl ein strammer Nazi, ich bin ihm nur als altem Mann begegnet. Da wirkte er stets verlegen wie ein überflüssiges Kind. Nur ein paar Minütchen muss man familiär rumsinnen und schon versteht man die Erzählweise von Die Reisenden. Doch in Wirklichkeit ist es der Roman, der einen dazu bringt, das Familiending zu bestaunen, als hätte man noch nie darüber nachgedacht, was vermutlich normal ist. Der Vorschlag, den Regina Porters Roman macht, besteht darin, Familie als ein Geflecht von Singularitäten zu verstehen, nicht von Ähnlichkeiten. Sonderbare Intimität unter Fremden. Je größer der Radius wird, umso mehr verschwimmt eine fassliche Bedeutung von Verwandtschaft, die Illusion des gemeinsamen Bluts, das Gemeinschaft stiftet. Familien, ich hasse euch, bekannte einst André Gide und beschrieb wie etliche andere große Romanciers die Familie als Schlangengrube. Regina Porter ist eine großartige Schriftstellerin, doch sie rechnet nicht mit dem Familienwesen ab. Heiter und gelassen erzählt sie bloß von der Unwahrscheinlichkeit des Unternehmens.
Walter von Rossum über Regina Porter, Die Reisenden, übersetzt von Tanja Handels, S. Fischer, Frankfurt, 378 Seiten, 22 €. Und gleich geht es hier weiter mit Forschung aktuell. Die Moderation hat dann Christiane Knoll. Und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.